SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Im Jahre 1891 waren Manet und Seurat schon tot. Pissarro, Monet und Renoir waren auf der Höhe ihres Schaffens und Cézanne hatte begonnen, eine andere, ganz neue Welt zu erschließen. Der Sonntag auf der Île de la Grande Jatte und das Déjeuner dans le Bois, die Musik aux Tuileries, die Dame dans un Jardin, die ockerfarbenen Bauernhöfe und gelbbraunen Berge von Aix, alles das gab es auf Leinwand. Es wurde aufgehängt und betrachtet, und wer bereit war, sehen zu lernen, der konnte es sehen. Ebenso die schimmernden Bäume, die sonnengetüpfelten Wege, die wogenden Felder, das Licht, die flirrende Luft, das Wasser. Aber wurden sie gesehen? Ging man darin umher? Lebte man darin? Kamen denn wirklich morgens Damen mit einer silbernen Teekanne nach draußen in den Garten? Kamen einem durch hüfthohes Getreide und Mohnblumen Gouvernanten aus Fleisch und Blut mit einem Blumenstrauß in der Hand entgegen? Tauchten junge Männer die Hand in ein Wasserbecken und lachten junge Frauen auf Schaukeln? Legten vornehme Herren ihre Zylinderhüte wirklich ins Gras? Die Ära des Impressionismus war nämlich auch immer noch die Ära der Etikette und des Pomps, der Mahagonimöbel und Souterrainküchen, die Ära der überladenen Interieurs und der Stuckvillen, eine Zeit, die alte, reiche, boshafte Frauen und kluge Bankiers verehrte, in der die Orte öffentlicher Lustbarkeit riesig, mit Pfeilern verstellt und geschmacklos waren, und in der sich jeder, der nicht Sportler oder arm oder sehr jung war, dreimal am Tag zu Tisch setzte und auf einem Stuhl mit hoher Lehne endlose Mahlzeiten zu sich nahm. Mein Vater sprach selten über diese mittlere Phase seines Lebens. Aber andere kannten ihn damals, verkehrten mit ihm, waren am Leben geblieben, erzählten. Und so weiß ich, dass Jules Felden in den 90er Jahren an der französischen Riviera mit einem Maultiergespann unterwegs war. Melanie Merz, zart, sanft, hübsch, gerade 20 und vorzüglich gekleidet, saß mit einer Seidenstickerei am Fenster. Die simpelsten Kreuzstiche, einfache Blüten auf einem viereckigen Stück Stoff, und ihr kleines, trauriges Gesicht hatte sie der Auffahrt und den Topfpalmen draußen zugewandt. »Was würdest du denn heute Morgen gern machen, Liebes?« fragte Sarah. Melanie hob die freundlichen, braunen Augen und sagte, ihr sei alles recht, was ihre Schwägerin vorschlüge, danke. »Meine Liebe, und es geht dir doch gut hier, genießt du es?« Melanie sagte, es gehe ihr gut. Deine Mutter und dein Vater fehlen dir nicht. Du fühlst dich nicht irgendwie seltsam oder anders so weit weg von ihnen. Hier ist es doch fast wie zu Hause, sagte Melanie. Ach, wirklich? Sagte Sarah. Edu, Merz, trat ein. Edu, noch keine 45, noch nicht bankrott, fast noch beschwingt im Umgang mit Sarah. Edu, nach eben beendeter Toilette, in einen Hauch von Eau de Lubin gehüllt, einen Feldstecher in der Hand, ohne drückende Schulden, an einem schönen Februarmorgen in Südfrankreich. »Morgen, Sarah, morgen, Melanie, herrlicher Tag, oder? Ich lade euch ein bisschen auf dem Tennisplatz zusehen und später essen wir einen Happen im Anglais.« Melanie blickte zu ihrem Bruder auf, freundlich, aufmerksam, als würde er ihr eine Nuss hinhalten. »Oder?« »Eine ganze Tüte?« »Danke, Edu«, sagte sie, »sehr gern.« Sarah sagte, Melanie sei zu einem großen Mittagessen bei Lady de Moses eingeladen. Und Edu, soviel sie wisse, ebenfalls. »Auch gut«, sagte Edu, »da wäre der Küchenchef des Anglais ja ebenfalls im Spiel. Das alte Mädchen habe immer furchtbar viele Gäste. Er werde also Melanie dorthin begleiten und Sarah dann den Panard zurückschicken.« Der Panar, meinte Sarah, habe gestern zwischen dem Sporting und dem Ambassadeur drei Pannen gehabt. Sie nehme lieber die Kutsche. »Ich hole bloß meinen Hut«, sagte Melanie und stand auf. Schick, exotisch, zerbrechlich. »Nur eine Minute, Edu«, und schon rauschte sie aus dem Zimmer. »Tolles Kleid«, sagte ihr Bruder, ob Sarah es ausgesucht habe. Er hätte nie gedacht, dass sie eine solche Wahl treffen würde. Er wolle damit sagen, dass er sich gar nicht vorstellen könne, wie ihr diese breiten Streifen ständen. Für Melanie seien sie richtig, sagte Sarah, genau richtig. Ob sie nicht vielleicht ein bisschen, sagte Edo, ein bisschen, wie solle er es ausdrücken, ein bisschen zu, Melanie sei ja noch sehr jung und überhaupt. Zu auffallend? Ja, vielleicht. Genau richtig, sagte Sarah. Ein bisschen Commedia dell'arte. Das Mädchen wisse, wie es sich anziehen muss, und ihm stehe einfach alles, weiß der Himmel, woher sie das habe. Sarah warf Edo einen Blick zu. »Ja«, sagte er, »für ein Berliner Mädchen, das über Bad Kissingen noch nicht hinausgekommen ist.« »Sie hat mir eben gesagt, das Leben an der Riviera komme ihr vor wie in der Vossstraße.« »So ein Quatsch«, sagte Edo. »Weißt du was, ich lasse Lady de Moses heute mal aus«, sagte Sarah. »Es ist so ein schöner Tag. Außerdem wollen sie vor allem dich dort sehen.« »Ich mache mit Melanie eine Landpartie. Ein bisschen frische Luft tut ihr bestimmt gut. Wir könnten zu Jules hinauffahren.« Melanie mit ihrem Sonnenschirm war eben wieder eingetreten und knöpfte sich die Handschuhe. »Hättest du Lust dazu, Liebling?« »Zu dem jungen Mann mit den Maultieren?« »So jung ist er gar nicht. Er muss in meinem Alter sein. Mindestens.« »Im Ernst?« fragte Melanie. Es war ein schöner Tag. Still, blau, sehr still. Und wie ein Segen legte sich die Wärme den Damen um die Schultern. Eine Biene verirrte sich in die Kutsche. Im Vallée du Loup blühten die Mandeln zwischen den Pfirsichbäumen, den jungen, schlanken Pfirsichbäumen, die in unzähligen Reihen rosa und weiß die Hänge bedeckten. »Liegt denn seine Villa nicht am Meer?« fragte Melanie. »Es ist keine Villa«, antwortete Sarah. Es war in einem Olivenhain, am Ende eines abscheulichen Stücks Straße, eine Priorei oder das, was von ihr übrig geblieben war, ein niedriges Gemäuer, Rundbögen, die Reste eines Klosters. Julius, in einer Jacke aus Tussa-Seide, einen schwarzen, spanischen Strohhut auf dem Kopf, kam heraus, um sie zu begrüßen. Sie gingen nicht nach drinnen. Über das Geländer und die bauchigen Ölkrüge rankten Kaskaden von Blüten, nach Zitronen, nach Rosen, nach Gewürzen duftend, tiefrot und zartweiß. Weiter unten rahmten zwei Zypressen die Aussicht. Julius schüttelte für Melanie eine Hängematte aus. »Da haben Sie ein bisschen Schatten«, sagte er. »Nicht zu viel, gerade richtig. Eigentlich gehört sie Zara. Sie achtet nicht auf ihr Haar. Aber mit dem Kissen können Sie es sich bequem machen.« Er trat einen Schritt zurück. »Sagen Sie mal, das ist ein wunderbares Kleid, wirklich schick.« Melanie lächelte. Auch er sah wunderbar aus. Wie ein Mann, ein Edelmann, eine Lilie im Felde. Gepflegt und natürlich, vornehm und männlich, mit einem schönen Profil und einer kantigen Nase, groß, wohlproportioniert, kraftvoll, graziös. »Julius«, sagte Sarah, »ich brauche Ihren Rat wegen dieses Chippendale. Die Leute haben wieder geschrieben, ich weiß nicht, Ihr Preis scheint nicht zu stimmen. Ich habe Zeichnungen mitgebracht, die Sie mir geschickt haben.« »Ich habe auch etwas, das ich Ihnen zeigen möchte«, sagte Julius. »Die schönen Blumen«, sagte Melanie, »was für welche sind das?« »Ach, wissen Sie, die Efeublättrigen. Ich bekomme die Ableger aus Italien. Sie nennen sie dort Cascante.« »Cascante?« fragte Melanie. »Geranien«, sagte Sarah. »Geranien?« fragte Melanie. »Heute sind wir Lady de Moses untreu geworden«, sagte Sarah. »Jules, ob wir bei Ihnen etwas essen können?« »Mich lädt sie schon gar nicht mehr ein, aber es hat 3 Jahre gedauert, bis sie soweit war. Ich bin heute Morgen in Nizza gewesen, sehr früh. Das hätten Sie sehen sollen, wie der Fisch ankam. Herrlich! Aber stellen Sie sich vor, kein Mensch da, niemand, den ich kannte, außer dem Küchenmädchen des Fürsten Lichnowsky. Ein paar von fern bekannte Gesichter aus den Hotels, niemand aus Beaulieu, kein einziger Küchenchef aus den Villen, niemand von den Leuten der englischen Königin, obwohl sie wirklich gut essen. Überhaupt niemand auf dem Fischmarkt an diesem ersten ruhigen Morgen nach dem vielen Wind. Kein Wunder! »Na, also, wir werden gleich Seeigel bekommen. Sie machen sie gerade auf. Und einen Lou gegrillt.« »Seeigel«, sagte Sarah, »mein Koch weigert sich, sie anzurühren. Er tut, als gäbe es sie gar nicht.« Sie kosten ja auch nur 3 Sous das Dutzend. Er sollte sich einen Lederhandschuh anziehen, über die linke Hand. Mademoiselle, möchten Sie ihn sehen?
Das werde ich ihm nie beibringen können, sagte Sarah.
Ja, bitte, sagte Melanie. Julius brachte einen rohen Fisch mit dunkler Haut, 60 oder 70 Zentimeter lang, und hielt ihn in die Höhe, damit sie ihn betrachten konnte. Sehen Sie ihn sich an. Ein Loup de Mer, eine Art Seebarsch, der beste Fisch, den es hier in der Gegend gibt. Sehen Sie, wie fest er ist, wie frisch. Heute bei Tagesanbruch gefangen. Sehen Sie sich die Kiemen an. Fühlen Sie mal. Der Fisch war fest und geschmeidig und ringsum indigoblau und mattbraun gefleckt. Es sah aus, als hätte er gar keine Schuppen, trotzdem schimmerte er. In ihrem Leben hatte Melanie noch nie einen jungen Mann gesehen, der vor ihr in der Sonne einen ganzen Fisch in die Höhe hielt. Sie blinzelte ihm zu, streckte 2 Fingerspitzen aus und berührte den Fisch. Er war trocken. Und hier, er nahm dem Jungen den Korb aus der Hand. Melanie sah hinein. »Die bewegen sich.«
»Aber sicher«, sagte Julius, »sie leben, sonst wären sie nicht gut.«
»Kommen Sie, ich lege Ihnen einen auf die Hand.«
»Nein, strecken Sie sie flach aus. Die Stacheln tun nicht weh, wenn man die Hand flach ausstreckt.«
»Oh«, sagte Melanie, »ein schwarzer Igel.«
»Nein, nein«, sagte Julius, »niemand würde einen richtigen Igel essen, solche niedlichen Tiere. Obwohl, ich glaube, Zigeuner essen sie, sehr grausam.«
»Warum grausam?«, fragte Sarah.
»Einen Igel essen? Warum Seeigel und keine richtigen Igel? Das ist doch etwas völlig anderes. Seeigel leben im Meer.«
»Eben haben Sie gesagt, Sie würden leben. Anscheinend dämpft Wasser das natürliche Mitgefühl. Bei Ihren feinen Unterscheidungen komme ich nicht ganz mit, Jules. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich teile Ihre franziskanischen Anschauungen nicht. Aber sind Lämmer nicht genauso niedlich wie Igel?« »Trotzdem habe ich Sie Lämmer essen sehen. Sie sagen natürlich Kotelett dazu oder Rücken. Ihre Haltung ist interessant.«
»Ja, ja, les tristes lois de la cruelle nature«, sagte Jules.
»Von Gemüse allein könnten wir nicht leben«, sagte Melanie.
»Sehr richtig«, sagte Julius.
»Es freut mich zu sehen, dass die Lektion in Naturkunde bei dir anschlägt, Melanie«, sagte Sarah. Melanie zog sich in ihre Hängematte zurück.
»Ich hole uns ein bisschen Weißwein«, sagte Julius, »Kellertemperatur. Ist das recht?«
Der Mittagstisch wurde auf einer blanken, rosa Marmorplatte in einer Maulbeerlaube gedeckt. Die Butter lag auf einem grünen Blatt und das Brot auf einem Brett. Ein Teller mit ein paar Zitronen und hölzerne Mühlen für den schwarzen und den grauen Pfeffer und für das Salz standen auf dem Tisch. Das Porzellangeschirr stammte aus dem 18. Jahrhundert, Moustier, und der Wein stand, noch nicht umgefüllt, in ein paar dicken grünen Flaschen ohne Etikett auf dem Boden. Julius entkorkte sie selbst, füllte Gläser, hielt sie gegen das Licht und gab sie weiter. Zwischen den Olivenbäumen konnten sie das Tal sehen, den Berg mit seinen Terrassen und auf der anderen Seite den sanft abfallenden, von Mimosen überwölkten Hang, der jetzt in der Sonne lag.
»Wie gut«, sagte Sarah.
»Ja, manchmal ist es hier so«, sagte Julius, »nach 6 Tagen Mistral.«
»Der Süden«, sagte Sarah.
»Ich könnte anderswo gar nicht leben«, sagte Julius.
»Ich bin noch nie hier gewesen«, sagte Melanie.
Die Seeigel kamen, aufgetürmt, in heraldischen Farben, tiefschwarz und violett. Aus den einzelnen Lagen stießen ihre glänzenden Stacheln hervor, gleich jenem unerklärlichen Detail zwischen Disteln und Einsiedelei im Hintergrund eines Tafelbildes aus dem Quattrocento. Und bald zeigten sich in jeder aufgebrochenen Schale die zarten Umrisse eines Seesterns.
»Mit dem Löffel«, sagte Julius, »so.«
Später zündete er ein Streichholz an und legte Feuer an den nächsten Gang. Aus Rosmarin und Fenchel knisterten die Flammen hervor, wohlriechend und im strahlenden Tageslicht fast unsichtbar.
»Wie Plumpudding«, Der immer überschätzt wird, sagte Julius. Mit blitzenden Silberklingen legte er den nussweißen Fisch in seiner verkohlten, wie Rinde aussehenden Kruste frei. Melanie sah sich nach der Saucière um. Kartoffeln schien es nicht zu geben. Julius versorgte sie mit ein paar Tropfen von durchsichtigem Öl. »Perfekt, Jules«, sagte Sarah. Julius griff zu einer kleinen Glocke. »Sieh bitte zu, dass Sarah und Robert ein bisschen hergerichtet werden, bevor sie zu uns kommen.« »Sie sind noch nicht zurück, Monsieur le Baron. Sie sind heute Morgen zum Plan de Grasse gegangen. Sie haben ein Picknick mitgenommen.« »Gott sei Dank«, sagte Sarah. »Zum Dessert sollten Sie aber zurück sein«, sagte Julius und sah gleich auf zwei Taschenuhren. »Ich schicke sie zu Ihnen, sobald Sie da sind, Monsieur.« »Und wo ist Léon?« »Léon ist in der Küche, zerschlägt Teller. Er ist wütend, weil Robert ihn nicht mitnehmen wollte.« »Sag ihm, er soll sofort aufhören.« »Robert ist eifersüchtig, weil Léon Sarah so heiß verehrt und Sarah fühlt sich geschmeichelt.« »Sie haben offenbar alle einen abscheulichen Charakter«, sagte Sarah. »Léon zerschlägt jedenfalls allerlei. Waren Sie schon in Monte Carlo, Mademoiselle?« »Edu hat Sie mit in den Spielsaal genommen.« »Und, gewonnen?« »Ich habe 2 Louis d'Or verloren«, sagte Melanie. »Wobei?« »Beim Spiel.« »Ich meine, Ihre Mise. Worauf haben Sie gesetzt?« »Ach, eine Zahl.« »Sehr schwierige Entscheidung«, sagte Julius. »Ich habe ein System. Mein Vater hat es uns beigebracht.« »Und es ist unfehlbar«, sagte Sarah. »Woher wissen Sie?« fragte Julius. »Natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist minimal. Soll ich es Ihnen erklären, Mademoiselle? Passen Sie auf. Sie fangen mit dem ersten Dutzend an und verschwenden nichts auf à cheval und gerade oder ungerade Zahlen. Aber an die Zero sollten Sie denken.« »Und dann?« fragte Melanie. »Es schwächt natürlich Ihr Guthaben, aber wenn Sie das 5. Mal hintereinander verloren haben, verdreifachen Sie Ihre Mise, verstehen Sie, und wechseln auf das 2. Dutzend.« »Das klingt interessant«, sagte Melanie. »Mein Bruder hat auch ein System, aber Ihres ist interessanter.« »Jules, ich möchte nach Le Tournay fahren«, sagte Sarah. »Unbedingt. Wie kommt man dahin?« »Waren Sie noch nie dort? Noch nie in Le Tournay? Das einzig Vollkommene, was es an Romanik in dieser Gegend zu sehen gibt. Vollkommen, wirklich vollkommen. Ihre Schwägerin sollte es auch sehen. Was haben Sie denn gesehen? Aise? Zu stark restauriert. Le Ocagne? Cimier? Saint-Maximin? Die Inseln?« Melanie sah zu Sarah hinüber. Sarah sagte nichts. »Wir haben die Bataille de Fleurs gesehen. Und wir waren beim Pferderennen und haben eine Fahrt auf der Grande Corniche gemacht. Und in Grasse haben wir gesehen, wie Parfum hergestellt wird.« »Leider sehr schlechtes Parfum«, sagte Julius. »Sie müssten nach Les Tourettes fahren, nach Biot und Valory. Wenn Sie es verkraften, könnten Sie auch zum Kloster auf dem Gourdon hinaufsteigen. Das meiste, was Sie haben, ist nachgemacht. Wissen Sie, Sarah, ich glaube, die verkaufen dort Altarbilder.« »Nein, nicht diese Birne. Lassen Sie mich eine für Sie aussuchen.« Frisch gebürstet, in Strickjacken, kamen sie herein. Sarah ging sofort zu Julius, befühlte seine Taschen und fing an, ihm etwas zu erklären. Robert stand mit demonstrativ geduldiger Miene daneben. »Setz dich, Robert«, sagte Julius. Robert machte eine kleine ironische Verbeugung zu Sarah hinüber und setzte sich. Sarah betrachtete ihn ohne Sympathie. »Nimm dir vom Obst«, sagte Julius. Sarah schmiegte sich an ihn, nahm eine Feige, betrachtete sie, zeigte sie ihm und kaute sie dann mit unverkennbarer Zufriedenheit. Robert zog den Teller an sich, wählte einen Calville-Apfel, legte ihn wieder zurück und nahm dann, ohne Sarah aus den Augen zu lassen, jede einzelne Frucht in die Hand. Nun erschien auch Léon, mit gerunzelter Stirn, winzig neben den beiden anderen und unentschlossen. Da erblickte er Melanie. Er stieß einen kurzen Schrei aus und schon saß er auf ihrem Schoß und umarmte sie in spontanem Entzücken. Melanie zuckte nur leicht. Sarah öffnete ihre Hand. Eine zerquetschte Dattel platschte auf die Marmorplatte.
Robert saugte die Backen ein.
»Ihr schmutzigen Affen«, sagte Sarah.
Leon an Melanies Brust schmiegte sich in die gestreifte Seide und streckte seine kleine schwarze Hand nach Melanies Gesicht aus.
»Er mag sie«, sagte Julius. »Dabei ist er sehr schwierig.«
»Das liebe Äffchen«, sagte Melanie.